RBB 24 Inforadio. Das Forum.
China ist die neue große Weltmacht neben den USA. China ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. China ist aber auch eine Diktatur mit einem totalitären Regime, das seine Nachbarn bedroht und das versucht, weltweit Einfluss zu gewinnen. Beeinflusst das unsere Sicherheit? Wenn sich etwa die USA immer mehr auf China konzentrieren, was bedeutet das für das transatlantische Bündnis? Muss die NATO, müssen europäische NATO-Mitglieder auf diese geopolitischen Verschiebungen reagieren? Darüber wollen wir heute diskutieren. Herzlich willkommen beim RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sascha Hingst und wir sind heute zu Gast bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft in Berlin. Bei mir sind Agnieszka Brugger, die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, und Dr. Oliver Korff, Sinologe und vor allen Dingen ausgewiesener Experte in Sachen chinesischer Militär- und Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Herr Korff, wir reden immer darüber, China ist wirtschaftlich für uns wichtig. Aber jenseits des Wirtschaftlichen, worin besteht das Problem? Warum müssen wir uns um die geopolitische Lage in China kümmern?
Also die geopolitische Lage in China ist für uns in Deutschland deswegen so interessant, weil wir in einem mehrfachen Abhängigkeitsverhältnis über Jahrzehnte gelebt haben. Wir haben mit China gut Geld verdient, wir haben das Geld in Russland für Rohstoffe ausgegeben und wir haben zu all dem immer den Schutzschirm der USA und der NATO, der uns erlaubt hat, mit 1% oder unter 1% aus Haushalt für Verteidigungsausgaben zu agieren. Und das hat wunderbar über Jahre und Jahrzehnte gut funktioniert, bis dann irgendwann die Schieflage so offensichtlich wurde, dass es nicht mehr ging. Und ein zentraler Punkt dieser Schieflage ist der russische Überfall auf die Ukraine, der ja bereits 2014 stattfand mit der Annexion der Krim. Aber die Vollinvasion 2022 hat nun offenbart, dass das gesamte Sicherheitsgefüge und die Sicherheitsarchitektur Europas so in der Form nicht mehr existiert. Sie ist unmittelbar bedroht durch den russischen Aggressor und jetzt kommt China ins Spiel. China behauptet im Ukraine-Krieg eine neutrale Position einzunehmen, stützt sich aber tatsächlich unterstützt aber Russland sehr stark und pflegt mit Russland eine allseitige, umfassende strategische Kooperation und Partnerschaft. Im politischen Rahmen unterstützt Russland mit Technologie, ist Kunde für russisches Erdöl und strebt darüber hinaus eine neue, wie das in China so schön heißt, multipolare Weltordnung an, die mit unserem Multilateralismus wenig zu tun hat. Und wenn Sie das jetzt alles zusammenzählen, in Verbindung mit den wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die ja immer noch bestehen, gucken sich die deutschen Autohersteller an und was die für Kopfschmerzen haben und wie viele Arbeitsplätze da dranhängen, dann kriegen Sie eine Idee davon, warum es eben wichtig ist, auf China nicht nur als Wirtschaftsakteur zu schauen.
Frau Brugger, jahrelang hat die Politik ja auf China als Wirtschaftsakteur geguckt, vor allem in China als Chance begriffen, ein großer Exportmarkt für deutsche Wirtschaft. Sieht man China mittlerweile immer noch eher als Chance oder eher als Risiko?
Ich glaube, mittlerweile setzt sich das Bewusstsein durch, dass eben mit dem Verhalten Chinas, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in der Wirtschaftspolitik, eigentlich eine sehr schwierige Situation auf Deutschland zugekommen ist und nicht zukommt, weil wir sind in dieser Realität schon da. Und wir sehen es an der ständigen Aggression gegenüber Taiwan, gegenüber dem Südchinesischen Meer, aber auch in einer Situation, wo gerade auf der Welt sozusagen die Karten neu gemischt werden. Ein Staat, der wirklich alle seine Machtmittel, und China hat einige davon, einsetzt, um auch so richtig mit Bully-Methoden andere Staaten zu erpressen, sei es in der Frage von Rohstoffen, von Lieferketten oder militärischen Drohungen. Und da ist natürlich für Deutschland eine große Gefahr, wenn man nicht handlungsfähig genug ist oder wenn man diese Gefahr nicht sieht und immer wieder kleinredet. Also ich nehme ein aktuelles Beispiel. Der Außenminister hat ja seine Reise nach Peking abgesagt, weil es da auch im Vorfeld einige Verstimmungen gab und auch die chinesische Seite sich auch dem Außenminister gegenüber aus meiner Seite nicht in Ordnung verhalten hat. Und dann ist ja aber unser Vizekanzler gereist und der sagt dann so Sätze, ja, wenn es da zu einer militärischen Konfrontation mit Taiwan kommt, dann muss sich unser Blick auf China ändern. Also ehrlich gesagt frage ich mich, wo der Vizekanzler eigentlich gewesen ist. Denn natürlich muss man auch gerade, was die Unterstützung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine angeht, doch wirklich auch verstehen, was hier für eine Gefahr droht. Es gibt nicht umsonst den Satz, Russland ist der Taifun. Und China ist die Klimakatastrophe.
Vom ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, glaube ich.
Darf ich dazu schnell noch was ergänzen? Also das Thema ist ja ganz vielschichtig. Ich bringe ein weiteres Land mit auf das politische Tableau. Als unser Außenminister, unser neu gewählter Außenminister, seinen ersten Antrittsbesuch in Asien gemacht hat dieses Jahr, war er nicht in China. Und ich glaube, das hat auch in China einfach für ein paar persönliche Verstimmungen gesorgt. Ich komme gleich zu dem Thema Verstimmungen noch hinzu, noch mal extra drauf. Er ist stattdessen nach Japan gefahren und hat die Beziehung zu dem Wertepartner Japan. Japan bezeichnet auch uns als Wertepartner, Doshikoko, like-minded nations ist das Englische aus, der englische Terminus dafür. Und die Gemeinsamkeiten, die uns mit Japan jenseits aller Wirtschaft verbinden, sind Eintreten für eine rechtsbasierte internationale Ordnung, Eintreten für eine Gleichberechtigung der Völker, Eintreten für Menschenrechte und Nicht-Einsetzen militärischer Mittel beim Lösen internationaler politischer Konflikte. Japan hat das sogar so in der Verfassung stehen. Und im Moment ist Japan das Land, was wegen Taiwan gerade einen Sturm von China abbekommt, den es überhaupt nicht verdient hat. Japan hat nämlich einfach nur, also die neue japanische Premierministerin Takaichi Sanae, die hat dieser Tage einen Satz gesagt, der Ernstfall Taiwans ist auch der Ernstfall Japans. Und dagegen hat China sofort massiv protestiert. Dabei ist die Lage tatsächlich, wenn es zu einem Konflikt käme, zu einem heißen Konflikt käme, würde China als erstes versuchen, die amerikanischen Streitkräfte in der Region von einer Beteiligung fernzuhalten. Die sind aber in Japan stationiert und damit fällt es automatisch auf Japan zurück, egal ob Japan überhaupt einen Wunsch hat, eine Konfliktpartei zu sein oder nicht.
Aber da müssten jetzt eigentlich, Frau Brugger, an der Stelle Sie doch sagen, da finden Sie doch gut, wenn der Außenminister zuerst nach Japan fährt, weil sich sozusagen werteorientiert erstmal unseren Partnern anzuschließen oder die vorzuziehen, passt doch dann eigentlich zu der werteorientierten Außenpolitik.
Als Grüne kriegt man ja eher immer die Kritik, dass wir zu viel werteorientierte Außenpolitik wollen. Aber ich habe diese Kritik immer so ein Stück weit zurückgewiesen, weil ich glaube, und es ist jetzt gerade sehr präzise beschrieben, wollen wir in einer Welt leben, wo wir unsere Werte und unsere Identität gar nicht so stark von unseren Interessen trennen können, sondern die sind an vielen Stellen sogar deckungsgleich. Denn wir haben ein Interesse als ein Staat mitten in Europa, der eben seine Konflikte mit Worten und nicht mit Waffen lösen will, denn Konflikte wird es ja immer geben, wo zwei Staaten oder zwei Menschen aufeinandertreffen und gleichzeitig eine sehr stark exportorientierte Wirtschaft hat, ein Interesse an einer vernünftigen Weltordnung, in der Kooperation zum Vorteil von allen gelebt wird. Und gerade Staaten wie China, wie Russland, wie Nordkorea, wie Iran und auch die USA unter Donald Trump, ohne die überhaupt gleichsetzen zu wollen, jeder Akteur ist da sehr unterschiedlich, aber fangen immer mehr an, Machtmittel zu nutzen, in die Konfrontation zu gehen, um ihre eigenen Interessen teilweise auch mit Bully-Methoden durchzusetzen. Und das kann für einen Staat wie Deutschland nicht egal sein. Und deshalb fand ich das Zeichen und die Botschaft, die der Minister mit seiner Reise nach Japan, aber auch natürlich nach Indien gesetzt hat, eigentlich genau das Richtige. Wir gehen zu den Partnern, die mit uns an diesen Fragen zusammenarbeiten wollen.
Würde es auch zu unserem Interesse gehören, in einem echten Spannungsfall zwischen beispielsweise China und Japan oder China und einem anderen Player in der Region, Taiwan, Indien und so weiter, klare Positionen zu beziehen und notfalls den Angegriffenen, in dem Fall sagen wir mal Japan, dann zu unterstützen?
Das ist natürlich eine andere Frage als die Unterstützung in der NATO, wo es diese Fragen mit dem Artikel 5 sehr klar geregelt sind.
Wäre es in unserem Interesse? Mal unabhängig von der Frage, ob wir es wirklich machen, ob es politisch durchsetzbar wäre, aber wäre es in unserem Interesse?
Ich finde es immer sehr schwierig, die Fragen von konkreten militärischen Angreifen jenseits von den konkreten Szenarien zu diskutieren. Aber unser oberstes Interesse jetzt aktuell muss sein, sehr klar die Botschaft zu setzen, dass wenn es hier zu einer militärischen Eskalation kommt, Deutschland nicht einfach sagt, oh, wir haben aber hier Abhängigkeiten sowohl in den Lieferketten und den Rohstoffen als auch bei der Frage der Exportinteressen, sondern wir müssen sehr deutlich machen, dass wenn es jetzt zu einer militärischen Eskalation kommt, Deutschland eine sehr klar Partei ergreifen wird und das auch Folgen für China haben wird und wir da nicht wegschauen, natürlich mit dem Ziel, diese militärische Eskalation zu vermeiden. Jetzt kann man sagen, eine Fregatte der deutschen Bundeswehr durch die Straße von Taiwan fährt, ist jetzt auch nur ein symbolischer Beitrag, aber ich glaube, es war ein richtiger Schritt, der sehr klar gezeigt hat, ja, Deutschland verteidigt damit auch die Freiheit der Seewege, macht hier eine sehr klare Botschaft und ich weiß ganz genau, wie wir in der letzten Bundesregierung da richtig drum gerungen haben und es da zum Beispiel ein Kanzleramt gab, das sehr skeptisch war, ob man das machen soll und ob das ein Beitrag zur Eskalation ist. China war natürlich alles andere als begeistert, aber das sind genau die richtigen Botschaften, die man jetzt setzen muss, damit es eben möglichst nicht zu einem solchen Szenario kommt.
Ich kann dazu auch noch was sagen. Erstens kann man ein Land, das angegriffen wird, sehr wohl unterstützen, ohne selbst zur Kriegspartei zu werden. Genau. Selbst wenn Staaten wie Russland uns das immer vorhalten, und die Ukraine ist ja das konkrete Beispiel, das ist das eine. Und das zweite ist, politische Kommunikation ist immer sehr vielschichtig. Politische Kommunikation, zum Beispiel wenn sie über die amtlichen Sprecher der Außenministerien und so weiter erfolgt, kann streckenweise sehr pointiert sein, sie kann sehr schrill sein. Und man gewinnt dann als Außenstehender sehr leicht den Eindruck, oh, da brodelt irgendwas und gleich passiert irgendwas. Wenn Sie aber mit den Verantwortlichen sprechen, dann wissen die sehr genau zu unterscheiden zwischen dem, was wird nach außen hin kommuniziert, was in Wirklichkeit eigentlich nach innen an die eigene Bevölkerung gehen sollte und wie sind die tatsächlichen Macht- und Interessenverhältnisse. Und ein schönes Beispiel, regelmäßig, wenn ein neuer Präsident gewählt wird, wurde in der Vergangenheit in den ersten Monaten von China, sagen wir mal, ein leicht provokatives Verhalten gezeigt, um zu gucken, wie die Amerikaner darauf reagieren. Und das hat einmal leider zum Absturz eines chinesischen Kampffliegers geführt, der versucht hat, ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug, was im internationalen Raum unterwegs war, so zu bedrängen. Und dann ist es zum Flügelkontakt gekommen und der arme chinesische Pilot ist abgestürzt. Und dann musste diese Maschine in Hainan notlanden, also die amerikanische Maschine. Und das hat dann also zu einem Entrüstungssturm in China geführt. Aber die Gespräche, die hinter den Kulissen stattfanden, da war auch dann den beteiligten Chinesen, das wurde auch so kommuniziert, klar, dass ihr eigener Pilot unverantwortlich gehandelt hatte. Das hat dann im Endergebnis dazu geführt, dass die Entschuldigung, die den Amerikanern formal abgenötigt wurde, damit ihre Besatzungsmitglieder das Land wieder verlassen konnten, im Wortlaut nicht mehr als Entschuldigung geschrieben wurden. Es wurde ein Schreiben des Bedauerns überreicht. Und der Laie denkt vielleicht, naja, ist kein großer Unterschied. Aber um solche Winzigkeiten kann dann im Zweifelsfall Stunden und Nächte gerungen werden und dann ist man morgens um 4 endlich fertig mit der Verhandlung und ist nur noch froh, die Kuh vom Eis zu haben.
Wenn Deutschland was sagt, hören die Chinesen da überhaupt hin?
Oh, aber sehr genau. Also wenn wir im Bundestag eine Debatte zu China haben und wir Grüne haben ja eine Reihe von Anträgen in den vergangenen Jahren eingereicht mit einer sehr klaren Haltung, mit sehr großer Kritik, ob es um die Menschenrechtslage oder um Taiwan ging. Und dann meldet sich gerne die chinesische Botschaft und beschwert sich darüber, was unsere Abgeordneten im Bundestag hier sagen. Und dann gibt es natürlich auch ein ganz klares Zurückweisen von Seiten der Regierung, weil das ist ja der Unterschied zwischen China und Deutschland. Wir haben ein Parlament, in dem man eben auch frei sagen darf, für welche Politik man steht. Oder ich erinnere nur daran, als eine Reihe von Europaabgeordneten, unter anderem mein Kollege Reinhard Bütikofer, sanktioniert worden sind, weil das eben nicht genehm war, wie sie sich verhalten.
Der kann nicht. Gut, aber das ist ja das eine, wenn es Ihnen nicht gefällt. Aber die andere Frage ist, können wir mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir drohen und verlangen, etwas bewirken? Kriegen wir, und sei es auch nur eine minimale Bewegung in der chinesischen Politik damit hin, oder schütteln die das einfach ab, weil die sagen, na, ihr seid nicht Amerika?
Das glaube ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn wir was tun, wir sofort, ne, sei es auch bei China oder auch bei Russland, erreichen können, was wir uns gerne wünschen. Aber man sieht es sehr wohl über den Jahresverlauf jetzt und da kann man Japan nehmen, da kann man Taiwan nehmen, da kann man das südchinesische Meer betrachten. China hat ja so eine, und das ist ein sehr verharmlosendes Wort dafür, was da passiert, Salamitaktik. Ja, die gehen immer einen Schritt weiter mit ihren militärischen Übungen, mit ihren Luftraumverletzungen. Und wenn wir dazu schweigen, dann ist es nur eine Ermunterung, dann nochmal zwei Schritte weiterzugehen. Und deshalb ist die Unterstützung von Taiwan, die Kooperation mit Japan und den anderen Staaten in der Region bis hin zu Australien, die ja auch ihre eigene Erpressungsgeschichte von Seiten Chinas hinter sich haben, oder auch mit Blick auf Litauen, ja, die auch da so eine gewisse Geschichte haben, unfassbar wichtig, damit China seine Macht einzelnen, auch gerade kleineren Akteuren gegenüber nicht ausspielen kann, sondern dass immer klar ist, wenn man sich da mit einem anlegt, dann hat man ein Problem mit vielen.
Es ist auch ein bisschen so eine Frage, also China versteht, China ist eine souveräne und große Nation. China versteht sich aber auch als solche. Und die Frage mit dem Hören ist doppelt zu beantworten. Hören Sie, was wir sagen? Mit Sicherheit. Hören Sie auf das, was wir sagen? Das behalten Sie sich vor. Und Sie behalten sich vor allem vor, das in irgendeiner Weise zu offenbaren. Also da wäre man wirklich naiv, wenn man glauben würde, ich sage jetzt was und deswegen hört die chinesische Führung zu. Also das ist ein so grauenhafter Trugschluss, dem darf man sich nicht hingeben.
Aber das Nichtsagen ist eine Einladung, eben die nächste Eskalation zu gehen.
Aber wenn wir jetzt beispielsweise sagen, als Deutsche, für uns ist wichtig, nicht nur die Handelswege offen zu halten, sondern dafür zu sorgen, dass bestimmte Länder nicht unter chinesische Kontrolle geraten, was China ja versucht, indem es Kredite vergibt und Länder von sich wirtschaftlich abhängig macht. Wenn wir schaffen wollen, dass China nicht seine Nachbarn angreift, die für uns wirtschaftlich ja auch wichtig sind, Stichwort Taiwan, die Chipindustrie. Was haben wir denn überhaupt für Möglichkeiten, China zu beeinflussen?
Manchmal ist nicht die Frage, welche Möglichkeiten haben wir, China zu beeinflussen, sondern manchmal ist die Frage ganz platt, nämlich welche Möglichkeiten haben wir, mit den Ländern zu reden, die gerade von China beeinflusst werden. Und da möchte ich mal ein Negativbeispiel ausführen. Ich möchte eigentlich jetzt nicht über Drittstaaten sprechen, aber wir tun es ja irgendwie doch. Mit der Abschaffung von USAID Anfang dieses Jahres hat sich
die US-Hilfe für
genau, das ist das US-amerikanische Entwicklungshilfeprogramm, mit dem in Afrika und sonst wo wirklich hunderttausende Menschen vor dem Verhungern bewahrt werden, mit dem Krankheiten bekämpft wurden. Alles Dinge, die in massivem amerikanischem Eigeninteresse sein sollten. Und das wurde gestoppt. Und dann hat der General des Afrika-Kommandos der USA, der hier übrigens hier in Deutschland stationiert ist, der hat bei der turnusmäßigen Anhörung vor dem Senatskomitee für Streitkräfteangelegenheiten präzise im April dieses Jahres dargelegt über, also Sie können sich, also der das Statement also ist öffentlich einsehbar, über Dutzende von Seiten hat er präzise dargestellt, wie innerhalb von Wochen nach Wegbrechen der US-amerikanischen Hilfe die afrikanischen Partner, mit denen die USA zusammengearbeitet haben, nach China geschaut haben. Ja. Und China hat einfach...
Aber lässt es nicht tief blicken, dass die dann automatisch nach China gucken und nicht nach Europa?
Naja, wenn es was gibt, wo schauen sie hin? Also Moral ist nicht immer ein guter Maßstab zu bewerten politischer Handlungen. Das gibt es dann obendrauf. Aber wenn Menschen oder Staaten tatsächlich in Not sind, dann wird erst mal geguckt, wer hilft einem überhaupt.
Ich meinte auch eher, lässt tief blicken, dass wir die Chance, die da auch drinstecken, selber was zu tun, selber dann einen Einfluss zu gewinnen, Hilfe zu geben, vielleicht nicht genug nutzen.
Naja, die europäischen Staaten und gerade Deutschland sind ja ein sehr großer Geber in vielen internationalen Programmen, sei es in der humanitären Hilfe, sei es in der Entwicklungszusammenarbeit. Aber wir kommen jetzt gerade aus einer Haushaltswoche, also das war letzte Woche im Bundestag, und das ist genau da der Kern der Auseinandersetzung gewesen. Also ich bin ja ein grüner Gutmensch. Ich finde, wir sollten nicht wegschauen, wenn Kinder auf der Welt hungern, unter Armut leiden oder Menschen unter den Folgen der Klimakatastrophe. Manchmal tragen wir mit unserem Verhalten ja auch dazu bei, dass sich solche Phänomene verschärfen. Aber wir haben da auch ein eiskaltes Interesse, genau aus dem Grund, dass China in jede Lücke, die sich auftut, sofort taktisch und strategisch reingeht. Und dass wir dann jetzt bei der humanitären Hilfe und bei der Entwicklungszusammenarbeit, ähnlich wie viele andere westliche Demokratien, einen Rotstift angesetzt haben, das wird das Problem eher verschärfen, als dass es helfen wird. Und die Probleme, die auf der Welt da sind, die erreichen ja auch den Alltag unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich sage nur eine Pandemie. Der Krieg in Syrien oder auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. All das hat den Alltag der Menschen hier in Deutschland massiv betroffen. Und deshalb sollten wir eben auch bei Taiwan nicht wegschauen und auch nicht wegschauen, wenn China dann beispielsweise die Lücken in vielen afrikanischen Staaten auf der Welt füllt. Wenn ich in Afrika unterwegs bin, dann sehen Sie immer neue schicke Gebäude, neue schicke Fabriken. Und dann fragen Sie, wer hat die gebaut, wer arbeitet da? Und dann ist da immer sozusagen auch mit viel sozusagen öffentlicher Präsenz das chinesische Label zu sehen. Wenn wir als Europäerinnen und Europäer etwas machen oder mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, dann machen wir da kein großes Label drauf. Und auch solche kleinen Sachen, ja, spielen auf der Welt und vor Ort in anderen Staaten eine große Rolle. Und da müssen wir in Europa und auch in Deutschland besser werden. Und es ist genau der falsche Schluss, aus so vielen Gründen, den Rotstift bei humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit anzusetzen.
Stichwort Europa, weil Sie es gerade sagen, gibt es eigentlich in Bezug auf China eine gemeinsame europäische Politik, eine gemeinsame europäische Linie oder sind wir da genauso zerstritten wie bei vielen anderen Themen?
Schön wär's. Das ist, glaube ich, die kürztmöglichste Antwort. Und ein Beispiel möchte ich Ihnen, weil das auch an das Wort anknüpft, was da oben steht.
So. Da steht China und die NATO. Muss man sagen, wir sind bei einer Radiosendung, über uns steht groß dran China und die NATO.
Und wir haben bis jetzt noch gar nicht über die NATO gesprochen. Schönes Beispiel, wo Frankreich sich dafür eingesetzt, also Frankreich jetzt kein EU, es ist ja auch Europa, also die NATO ist auch eine europäische Organisation, das muss man mal wirklich deutlich sagen, und eine politische und nicht nur eine militärische Organisation. Es geht darum, dass die NATO ein Verbindungsbüro in Tokio unterhält und die Franzosen haben sich massiv dagegen ausgesprochen, dass dieses Verbindungsbüro eingerichtet wird, aus Sorge, es könne China provozieren.
Also man muss gerade mit Blick auf die EU sagen, dass Frankreich, aber auch Deutschland immer wieder dazu beigetragen haben, dass es eben keine klare europäische Stimme gegenüber China gibt. Und das halte ich für einen großen Fehler. Ich würde sagen, mit der letzten Bundesregierung und der China-Strategie, die dort erarbeitet wurde, hat sich das ein Stück weit geändert. Aber wenn man sich mit unseren europäischen Partnern unterhält, gerade zum Beispiel mit den baltischen Staaten, gerade zum Beispiel mit Litauen, die von China wirklich gebullied wurden, dann sagen die schon, wir haben uns damals sehr alleine gefühlt und haben gemerkt, wie China sehr gut versteht, die Europäerinnen und Europäer zu spalten. Und sowas dürfen wir eigentlich nicht zulassen, weil dann haben wir am Ende alle ganz schnell verloren gegenüber China.
Wobei offenbar die Wahrnehmung Chinas als mehr als nur ein Partner, sondern durchaus als eine geostrategische Herausforderung oder vielleicht sogar Bedrohung durchaus auch bei anderen da ist. Also die Franzosen haben Kriegsschiffe stationiert im Südpazifik, was sie früher nicht gemacht haben. Die Briten schicken regelmäßig, sind jetzt nicht mehr EU, aber gehören ja zu Europa, schicken regelmäßig Kriegsschiffe jetzt in den Bereich. Also es gibt ja mehr Länder außer uns, die da offensichtlich ein leichtes Umdenken haben, ne?
Ja, also deshalb ist aber auch gut, dass Deutschland so ein bisschen nachgezogen hat, weil wir jetzt sehr viele auch Übungen haben, sei es im Bereich Luftwaffe, sei es im Bereich Marine, mit Indien, mit Australien, mit der Durchfahrt durch die Straße von Taiwan. Auch da hat es dann jetzt nicht eine richtige militärische Eskalation gegeben, das war alles beherrschbar und eher symbolisch, aber da gab es schon auch eine Reihe von feindseligen Aktivitäten der chinesischen
Marine. Sie meinen die Durchfahrt eines deutschen Schiffes, eines deutschen Marineschiffes?
Genau, also das Indo-Pacific Deployment, wie man das so schön nennt, wo man wirklich auch eine Reihe von Staaten dann auch besucht hat. Und da hat man richtig gemerkt, ich war kurz davor in Taiwan und auch in Indien, das ist alles, und in Australien ist alles gesehen worden. Und da haben die, es war für die sehr wichtig, dass die Deutschen da jetzt Präsenz zeigen, dass man miteinander übt. Und das ist auch in China registriert worden. Und das sind aus meiner Sicht die richtigen Schritte, während vor ein paar Jahre davor hier noch bei dem ersten Indo-Pacific Deployment in Deutschland dann die Debatte anfing, sind wir nicht Teil eines Eskalationsrisikos? Ich würde sagen, man muss immer auch abwägen, welchen Preis ein Nichthandeln und eine Nichtpräsenz hat. Und der kann im Zweifel sehr viel größer und gefährlicher sein, wenn es zum Beispiel zu einer Eskalation kommt gegenüber Taiwan, dann wird auch hier der Alltag unserer Bürgerinnen und Bürger sehr leiden.
Was ich an dem Thema IPD, also Indo-Pacific Deployment, so ein bisschen traurig finde, ist, wir haben da 22, 23 einen wunderbaren Aufschlag gemacht. 22 war noch das Jahr, wo unsere Fregatte zum ersten Mal in Japan einen Hafenbesuch gemacht hat. Das waren damals noch Covid-Zeiten. Aber unser Schiff ist am Tokioter Hafen mit einem Bahnhof empfangen worden. Der war wirklich überwältigend. Da kam der Verteidigungsminister, da kam der Militärchef, da kam der japanische Marinechef, da kam der deutsche Botschafter. Und alle saßen sie da in ein wunderschönes Gruppenfoto. Foto. Und die Deutschen wurden mit einer Begeisterung aufgenommen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und als dann Ingo Gerhards, unser damaliger Luftwaffenchef, persönlich seinen Eurofighter nach Japan geflogen hat, das war also ein echtes Husarenstück 2023, da haben in der Luftwaffenbasis Hunderttausende haben das über Video verfolgt und also es war toll. Aber jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will, wir machen es nicht nachhaltig. Wir müssten wirklich diesen Plan, dann haben wir dann die Landübung gehabt, Tasman Sabre, aber wo ist die Perspektive, wie das verstetigt wird?
Lassen Sie uns jetzt mal über unsere Allianzen reden, weil wenn es denn wirklich mal Stress mit China gibt, wir alleine werden es ja nicht lösen. Und der allererste, wo dann alle hingucken, ist die USA. Nun hat sich die USA in den vergangenen Jahren sehr deutlich und auch erklärtermaßen zu China hingewandt und hat gesagt, das ist jetzt das, worauf wir uns konzentrieren. Da stelle ich mir zuallererst mal die Frage, brauchen die uns überhaupt noch oder machen die das mit China eigentlich sowieso alleine?
Also der Pivot to Asia, der ist ja schon älter als Trump. Der geht ja in dieser Verbalisierung oder in dieser Ausformulierung geht er ja auf die Obama-Zeit zurück. Aber bereits vorher gab es einfach eine Ausrichtung der USA auf den pazifischen Raum. Der Indo-Pazifik ist als Konstrukt auch erst etwas später entstanden. Aber mit der Stationierung der 7. Flotte im Pazifik und seit dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor, war den Amerikanern klar, dass sie eine massive Präsenz im Pazifik brauchen. Also das ist einfach etwas, was uns als Blick völlig abgeht. Wir schauen da nicht hin. Da muss man also um die Erde rum und da ist irgendwo da hinten eine Landmasse und dann eine Wassermasse und da irgendwie kommt das nicht in unser Bewusstsein.
Also überlassen wir es den Amerikanern.
Jein. Das Problem ist, natürlich gibt es bei uns in den Bündnisstrukturen Leute, die über Aufgabenteilung nachdenken. Und zwar konstruktiv. So, und was heißt das? Das heißt, wir haben eigentlich ein Leistungsdefizit gegenüber dem Beitrag zur europäischen Sicherheit, den wir als Deutsche leisten sollen oder leisten müssen. Es ist jetzt langsam angekommen, wir tun was. Ich erwähne mal den Begriff der Kriegstüchtigkeit von unserem Verteidigungsminister Pistorius eingeführt, die Stationierung der Brigade in Litauen. Das sind alles so Dinge, wo wir substanziell und konstruktiv was für europäische Sicherheit tun. Das soll eigentlich auch geschehen, nicht nur zu unserer Verteidigung, sondern auch zur Entlastung der USA, damit die sich tatsächlich besser auf den Pazifik konzentrieren können. Aber die Frage ist auch deswegen wichtig, weil die USA nicht nur Partner der NATO sind, sondern auch Bündnissysteme, zum Beispiel mit Japan und Südkorea haben. Und diese Verträge sind zum Teil auf den Wortlaut gleich. Also es gibt bei uns einen Artikel 4 im NATO-Vertrag, das ist die Konsultation und es gibt den Artikel 5, das ist die Beistandsklausel. Und wenn Sie in das bilaterale amerikanisch-japanische Abkommen zur Sicherheitspartnerschaft schauen, dann ist das der gleiche Text mit Artikel 4 Konsultation, Artikel 5 Beistandsverpflichtung, das heißt diese Mechanismen, weil die USA gleichzeitig Mitglied in zwei Vertragssystemen sind, und wir auch da drin sind, deswegen betrifft uns das automatisch immer, wenn im Pazifik was passiert.
Ich würde auch noch mal eine Sache hinzufügen, weil das jetzt ja natürlich brandaktuell ist. Es gibt in Europa eine sehr, sehr große Sorge, dass die USA, das wird dort gerade diskutiert und eventuell sehr schnell entschieden, ihre Präsenz reduzieren könnten. Gerade mit diesem Blick auf die Gefahren, die es aus amerikanischer Sicht im Pazifik und auch in der Konkurrenz und auch in der Auseinandersetzung mit China gibt. Vor allem natürlich auch mit einem Augenmerk auf Taiwan, aber nicht nur. Auch Südkorea ist zum Beispiel natürlich nochmal ein wichtiger Partner, den man an der Stelle einmal nennen muss. Und dann gibt es dieses bekannte Buch von Elbridge Cobie, Strategy of Denial, das ja genau das einmal auch so durchbuchstabiert. Die Europäer müssen jetzt wirklich mal erwachsen werden und sich selber kümmern. Und in Deutschland gibt es wiederum ein bisschen eine andere Debatte, wo gesagt wird, natürlich Landes- und Bündnisverteidigung, das ist jetzt unser Schwerpunkt. Das ist auch die ganz unmittelbare Gefahr, die wir haben, auch angesichts der ganzen feindlichen Attacken auf unser Land, die Russland ja auch sozusagen verübt mit Desinformation, mit Sabotage, mit Spionage. Und die maritimen Fähigkeiten, die wir haben, sind leider sehr begrenzt. Und wo ist denn jetzt unser Schwerpunkt? Können wir uns sowas wie das Indo-Pacific Deployment in Zukunft eigentlich noch leisten?
Ob wir es überhaupt brauchen. Also man könnte ja auch einfach das so durchdeklinieren wie die Amerikaner und sagen, Sie haben es ja eben angesprochen, Amerika kümmert sich um die Bedrohungslage im Pazifik und weniger um Europa. Und wir Europäer kümmern uns künftig um die europäische Bedrohungslage. Dann brauchen wir natürlich kein Indo-Pacific Deployment, sondern was wir dann brauchen, sind Streitkräfte, die im Zweifelsfall Russland anhalten können. Ist doch eigentlich eine sehr ordentliche Arbeitsteilung.
Auf keinen Fall, weil auch nicht aus Zufall, ja, wenn man diese Bilder sieht von dieser Militärparade in China, dass da irgendwie Putin und Kim Jong-un an seiner Seite standen, das zeigt ja, dass die miteinander sehr hart zusammenarbeiten und die machen das nicht nur da, wo sie sich destruktiv irgendwo auf der Welt einmischen, sondern die wollen unsere Weltordnung nach ihren Vorstellungen umgestalten und zwar eben nicht in unserem Sinne. Und deshalb bin ich immer wieder bei diesem Punkt, die Menschen in Deutschland, die Menschen in der Ukraine, die Menschen in Taiwan, die wollen einfach nur in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben und in einer Demokratie. Und genau das wird von der anderen Seite massiv in Frage gestellt und auch attackiert. Und dann so zu tun, als ob das alles nichts miteinander zu tun hätte, ist etwas, was nicht in unserem Interesse sein kann. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass Staaten wie Australien, wie Japan auch sich an den Sanktionen beteiligen gegenüber Russland, obwohl die auch sagen könnten, was geht uns das an, was da auf dem europäischen Kontinent passiert. Und wenn die Amerikaner natürlich Europa verlassen würden, das ist etwas, das können wir jetzt nicht mal so locker kompensieren, trotz Bereichsausnahme, trotz viel mehr Geld. Aber natürlich sind auch diese Botschaften, also nicht nur der Begriff Kriegstüchtigkeit, sondern das konkrete Geld, was wir jetzt demnächst investieren werden in unsere eigene Sicherheit, auch klare Botschaften Richtung USA. Wir übernehmen mehr Verantwortung in Europa. Aber uns muss allen klar sein, dass diese Fragen, die dort in der Straße von Taiwan und hier in der Ostsee verhandelt werden und auch teilweise mit Gewalt ausgetragen werden, miteinander zusammenhängen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Ich möchte das, wenn ich da gleich draufsetzen darf, zwei wesentliche Aspekte noch ergänzen. Das erste ist, wir haben eine Bundesregierung, die irgendwie lange nicht verstanden hat, dass Deutschland eine maritime Nation ist. Wir haben eine deutsche Marine, die das umso mehr begriffen hat. Es gibt einen jährlichen Marinebericht, der sehr, sehr lesenswert ist. Und das ist zum Beispiel auch drin aufgeschlüsselt, wie viel Prozent unserer Wirtschaftsleistung unmittelbar von Schiffstransporten im südchinesischen Meer, durch die Straße von Malakka, durch auch die Straße von Taiwan abhängig, sind über 60%. Das heißt, wenn da was passiert, stehen wir von jetzt auf sofort wirtschaftsmäßig im Dunkeln. Das ist der Punkt Nummer eins. Davor die Augen zu verschließen, ist einfach grauenhaft dumm. Das zweite ist, und jetzt kommen wir zum Thema Ukraine, spätestens der Ausbruch des heißen Ukraine-Kriegs hat etwas gezeigt, dass nämlich Staaten wie Russland, China und Nordkorea, die aus den unterschiedlichsten Gründen und Motivationen heraus nie zugeben würden, dass sie Allianzen bilden, tatsächlich Alliances of Convenience, also weil es gerade so gut passt, eingehen können. China behauptet bis heute, sie seien ein Land, was keine militärischen Bündnisse eingehen würde. Das stimmt so nicht. Sie haben einen jahrzehntelangen militärischen Beistandsvertrag mit Nordkorea. Und China toleriert in einer sehr eigenartigen Weise all das, was in Nordkorea militärisch, zum Beispiel auch nuklear passiert, weil es gegen die USA gerichtet ist, die in Südkorea stationiert sind. Gleiches gilt für die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine. Für China ist an der Stelle ganz klar, das bindet europäische und auch USA-Kräfte in Europa, kann also letzten Endes nur in unserem Interesse sein. Und so geht das also bei allen drei Parteien im Kreis. Nordkorea hat mittlerweile seine Nukleardoktrin in der Richtung geändert, dass sie einen gewinnbaren Nuklearkrieg postulieren. Ich frage mich, wie das gehen soll, aber so steht es nun mal in der neuen nordkoreanischen Nukleardoktrin. Russland begrüßt die neuen nuklearen Entwicklungen in Nordkorea. Ganz offiziell, da gab es ein richtiges Schriftstück zu und letztes Jahr und jetzt im September, Anfang September, das Bild bei der Militärparade in Peking, wo sie da alle einträchtig um Xi Jinping herum die Militärparade abnehmen. Das heißt nicht, dass die formale Allianzen eingehen oder eingehen müssen, aber hier haben wir einfach eine massive Überschneidung dieser Interessen und diese Interessen sind ganz klar in öffentlich einsehbaren Dokumenten ausformuliert, gegen eine Hegemonie des Westens, gegen Multilateralismus, gegen in Anführungszeichen eine Werte- und regelbasierte Ordnung, also genau das, wofür wir eintreten, gegen die nukleare Teilhabe und gegen die Wahlfreiheit des Beitrittes zu Bündnissen, ich sage nur Ukraine und NATO. Und das ist ausformuliert, es ist öffentlich einsehbar und es wäre wirklich gut, wenn das verstanden würde.
Aber was heißt denn das jetzt für die NATO? Man könnte ja sagen, wenn sich die Amerikaner mehr nach China wenden, schwächt das die NATO. Transatlantisches Bündnis ist ja eher auf europäische Verteidigung ausgerichtet. Und die NATO verliert vielleicht sogar an Bedeutung. Oder man könnte sagen, die NATO könnte vielleicht sogar ein globaler Player werden, könnte bestimmte Dinge, Deployments nach Asien unterstützen und könnte sich dadurch möglicherweise sogar in ihrer Bedeutung aufwerten. Was ist die Zukunft da?
Ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren im strategischen Konzept der NATO zum ersten Mal das Wort China aufgetaucht. Es war auch ganz viel Schnappatmung und alles. Was will jetzt die NATO da auch noch mit China? Aber es fängt ja damit an, dass eben eine Reihe von europäischen Staaten, eine Reihe von asiatischen Staaten von China auf verschiedenen Ebenen bedroht, attackiert oder erpresst worden sind. Und dann muss es doch auch Foren geben, wo man sich über diese Gefahren, wie man die abwehrt, wie man sich davor schützt, was da genau passiert, auch austauschen kann. Und wir haben über zwei Dimensionen ja noch gar nicht gesprochen. Wir sind ja so ein bisschen auf der Erde geblieben und haben uns das so sehr oldschool geografisch angeschaut. Aber wenn man noch die Dimension Weltraum und die Dimension Cyber dazu nimmt und auch die strategischen Dokumente, die da in China in den letzten Jahren und auch gerade Monaten entstanden sind, dann sieht man diesen Machtanspruch und diese Aggression ja auch dort. Also warum haben sich die Chinesen, die viele Jahre sich sehr erfolgreich auch im Cyberraum bewegt haben und am Anfang vor allem bei Unternehmen gewisses geistiges Eigentum gestohlen haben, mittlerweile in so eine Richtung entwickelt, dass sie sich in die Infrastruktur reinhacken und nicht nur in den USA? So, was will man denn mit der Wasserversorgung oder mit anderen wichtigen Fähigkeiten, Energieversorgung, Netze, ne? 5G, können wir auch drüber sprechen.
Ja, aber also wenn es jetzt chinesische Angriffe auf der, sagen wir mal, Cyber-Ebene gäbe oder hybride Angriffe, die NATO-Staaten in Europa betreffen, klar ist die NATO zuständig. Aber ansonsten ist ja der pazifische Raum, wenn es jetzt einen Konflikt zwischen Taiwan und China gäbe, ganz klar außerhalb des NATO Gebiets, also eigentlich.
Ja. Aber es gibt ja auch in der NATO selbst keinen Automatismus. Der Artikel 4 und 5 sind ja zu Recht erwähnt worden. 4 sind die Konsultationen, aber auch bei 5 ist ja nicht so, dass dann automatisch ja alle dieses oder jenes tun, sondern das entscheidet immer auch nochmal jeder Staat für sich selbst, welche Beiträge denn im Rahmen der Beistandsverpflichtungen geliefert werden. Jetzt finde ich, reden wir immer so ein bisschen über den indopazifischen Raum, als wären da alle Akteure gleich, sozusagen China sind die Bösen und Nordkorea noch dazu und alle anderen sind bedroht, das stimmt ein Stück weit, aber auch die einzelnen Staaten haben in der Frage China und auch Beziehungen zu den USA teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen. Also sozusagen, ich überspitze es jetzt mal, die NATO jetzt auf den asiatischen Raum aufzuweiten und die dann jetzt alle aufzunehmen, das ist irgendwie keine Vorstellung, glaube ich, die realistisch ist, haben Sie auch nicht gesagt.
Darauf will ich ja nicht hinaus.
Aber wenn natürlich etwas passiert oder wenn China beispielsweise auf irgendeine Art und Weise, nochmal, ich sag mal, Cyber, Weltraum, die USA angreift, sind das Fragen, die sich sehr wohl irgendwann stellen können.
Aber wenn wir es gar nicht so, wir müssen gar nicht so weit gehen, aber wenn wir jetzt kurz vor der chinesischen Grenze bleiben, also Japan, Taiwan, angenommen China will Taiwan wieder gefügig machen, sage ich mal. Was machen Sie im ersten Schritt? Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Korff, bombardieren Japan, weil dort die entsprechenden amerikanischen und japanischen Streitkräfte stehen. Dann stellt sich ja so eine Frage, ist das was, wo die NATO Unterstützungsleistungen jenseits von Cyber und Weltraum Unterstützungsleistungen leisten könnte, wie beispielsweise eben Nachschub organisieren, Boykott chinesischer Warenlieferungen, dergleichen mehr. Also da könnte die NATO ja theoretisch eine Rolle spielen. Will sie das? Sollte sie das wollen?
Also vielleicht nicht die NATO, das wäre dann die Europäische Union, weil zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, ne, kann jetzt nicht die NATO verhängen, das müsste man dann im EU-Rahmen machen. Aber das erwarte ich ehrlich gesagt auch, wenn jemand so die Weltordnung in Frage stellt und sozusagen dann auch Gesetzmäßigkeit mit militärischer Gewalt schaffen will, dann sollten wir nicht sagen, das ist irgendwo weit weg. So wie auch eben Japan und Australien nicht sagen, ach, der Krieg in der Ukraine durch Russland interessiert uns nicht. Also die werden dann, glaube ich, genauso erwarten, dass wir da sind und ihnen Unterstützung leisten.
Und noch was ganz Wichtiges. Die NATO ist zunächst primär auch als politisches Bündnis gegründet worden und nicht als rein militärisches Bündnis. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Und jedes Mitglied, jeder Mitgliedstaat der NATO, jedes Mitgliedsland hat die absolute Freiheit, mit wem auch immer zu reden und Dialog zu führen. Das kann auch die NATO als Körperschaft und das tut sie auch. Es gibt also eine ganze Reihe von Dialogmechanismen mit Nicht-NATO-Mitgliedern, so wie auch die EU Dialogmechanismen mit Nicht-EU-Mitgliedern hat oder wie die G20 bei den Konsultationen regelmäßig Staaten zu den Gesprächen einladen, die nicht G20-Mitglieder sind. Das ist international völlig Usus und ein völlig etabliertes Verfahren. Und nochmal, man kann ein Land unterstützen, ohne sich dabei zur Kriegspartei zu machen. Und die Frage des Out of Area, ist das jetzt NATO-Area oder nicht, die stellt sich in dem Moment eigentlich gar nicht. Denn politische und auch materielle Hilfe kann man auch dann leisten, wenn man das Bündnisgebiet nicht ausdehnt. Hinzu kommt, es gibt mittlerweile eine sehr interessante Dynamik im Pazifik, dass ganz neu, also viele neue Bündnisstrukturen entstehen. Es gibt AUKUS, also das ist Großbritannien, Australien. Es gibt den Security Diamond, den Abe bereits 2014 in Indien vorgeschlagen hatte. Es gibt eine verbesserte und verstärkte Annäherung in Austausch von Informationen nachrichtendienstlicher Art zwischen Südkorea und Japan, was auch lange Zeit ein No-Go aus Perspektive beider Staaten war.
Wortformat auch noch.
Ja, und also es gibt
mit Indien, wo Indien sicherlich als größter Player neben China in der Region eingebunden werden soll. Das ist natürlich möglicherweise auch eine Aufgabe für uns. Also die Amerikaner bauen ihre Beziehungen dort nicht nur in politischer, sondern auch auf militärischer Ebene deutlich aus. Ist das auch eine Aufgabe für uns, möglicherweise dann mit so Ländern wie Indien mehr zu kooperieren?
Unbedingt. Also jetzt ist natürlich auch mit Blick auf Indien gibt es sicherlich auch Punkte, die wir kritisch miteinander diskutieren müssen. Aber es ist eine große Demokratie mit Blick auf Fachkräftemangel, mit Blick auf wirtschaftliche Kooperation, mit Blick auf die Klimakrise und die Zusammenarbeit im Energiebereich ist da ein riesiges Potenzial an noch größerer Zusammenarbeit. Und der letzte Bundestag hat zum Beispiel mit einem sehr breit getragenen Indo-Pazifik-Antrag auch wirklich das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir da stärker mit einander kooperieren wollen mit all unseren Partnern.
Ketzerische Frage, was ist, wenn die Inder dann sagen, wir hätten auch gerne eure Waffen, die Franzosen verkaufen ja gerne Waffen nach Indien, wie ist es dann mit den deutschen Waffen?
Naja, auch da hat Deutschland seine Politik in der vergangenen Regierung geändert das ist natürlich immer ein Dilemma, was man sorgfältig abwägen muss, weil gerade Indien ja sehr abhängig ist von russischen Militärimporten, da sehr genau abzuwägen, wie ist die Menschenrechtslage, aber ich muss sagen, in dieser Weltlage sollten wir alle Partnerinnen und Partner nehmen, die wir kriegen können. Und da muss man dann auch an diesen Stellen ein bisschen pragmatischer sein, ohne trotzdem den Blick auf solche Fragen wie die Menschenrechtslage, die in Indien auch nicht völlig unproblematisch ist, zu verlieren. Aber das sind genau diese Kooperationen, auch im sicherheitspolitischen Bereich, auch bei der Frage Cyber, bei der Frage Nachrichtendienste, bei der Frage Weltraum, wo ein großes Kooperationspotenzial da ist und die Staaten auch wirklich sich, wie das vorhin beschrieben worden ist, richtig freuen, wenn Deutschland da ist.
Und Indien war übrigens schon vor Jahren Partnerland auf der internationalen Luftfahrtausstellung.
Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal die Frage von vorhin hochziehen. Was bedeutet es für die NATO? Wird diese Entwicklung, diese Hinwendung mehr auf den pazifischen Raum durch Amerika, die Tatsache, dass China insgesamt als Weltmacht einfach ganz anders auftritt, wird das dazu führen, dass die NATO sich ändern muss oder auch an Bedeutung verliert, gewinnt? Gibt's, oder es bleibt einfach alles beim Alten?
Ich glaube, es entscheidet sich sehr stark in Washington, wie das jetzt läuft. Ob die Haltung dieser Administration ist zu sagen, Europa und Ukraine, das interessiert uns eigentlich perspektivisch immer weniger und das geht uns nicht an. Oder ob wir gemeinsam erkennen, dass sowohl das, was im Indo-Pazifik passiert, als auch das, was auf dem europäischen Kontinent passiert, zusammenhängen. Und es ist halt sehr schwierig, sich die konkreten Szenarien vorzustellen, weil natürlich auch die Beistandsverpflichtung beispielsweise der USA gegenüber Taiwan, die sind ja jetzt nicht so ausbuchstabiert wie in der NATO. Das ist ja auch dieses Prinzip der strategischen Ambiguität. Also da gibt es ja nicht irgendwie rote Linien, wenn die China dann das tut, dann machen die Amerikaner das. Deshalb, ne, man muss es ja immer auch dann konkret machen. Umso wichtiger ist, das will ich jetzt auch nochmal betonen, weil wir jetzt schon sehr hart in die Szenarien reingegangen sind. Unsere oberste Aufgabe jetzt ist, eine sehr klare Botschaft zu setzen, don't do it.
Ja. Ich möchte an der Stelle auch noch zwei Perspektiven ergänzen. Das eine ist, dass ich durchaus ein bisschen mit Sorge betrachte, wie zurzeit in den USA das Militär dasteht, die ja eine sehr gute Ausbildung haben. Und für mich waren diese Anhörung, diese Senatsanhörung vom Streitkräfteausschuss, das war jetzt im April, das war faszinierend, weil ich da gedacht habe, ich bin auf einem Paralleluniversum unterwegs. Da war plötzlich auch von den republikanischen Senatoren, es war einzig und allein die Stimme der Vernunft im Raum. Und da wurden all diese Bedrohungsszenarien, die die USA auch selber wahrnehmen, in Korea, in Europa, in Afrika und so weiter, die wurden von allen diesen regionalen Kommandeuren vorgetragen und sehr, sehr ernst diskutiert. Und zwar in einem Ton und auch in einer Richtung, die mit dem schrillen Getöse, was man so aus dem Weißen Haus leider in letzter Zeit so oft hört, nichts zu tun hatte. Die Frage ist also, wie lang wird das noch so weitergehen? Mit diesen Generalen und Admiralen, die haben eine sehr tiefe und fundierte Kenntnis dessen, was hier in Europa passiert. Und ich glaube, ich bin kein NATO-Experte im engeren Sinne, aber wenn ich versuche, mich in die Stiefel der NATO zu stellen und mir anschaue, was ist die Bedrohungsperzeption, dann ist die primär tatsächlich Russland und nicht China. China ist ein zu beobachtender Faktor. Dieses Papier NATO 2030, wo das zum ersten Mal mit China ausformuliert wurde, das sagte nicht, China ist unser Gegner, sondern China ist eine Macht, die so und so agiert, die wir deswegen beobachten müssen. Und die Frage ist noch eine andere, wenn ich nach Osten schaue, und da geht der Blick bis an den Pazifik, dann ist zunächst primär erstmal Russland da. Und die Frage muss dann sein, was machen Russland und China zusammen? Wird China tatsächlich eine vollwertige militärische Allianz mit Russland bilden, die dazu führt, dass es Streitkräfte gemeinsame Operationen gibt, wie zum Beispiel Nordkoreaner Soldaten in den Krieg entsenden? Oder beschränkt sich China auf die Rolle des politischen Klakeurs? Beschränkt sich China auf die Rolle des Hochtechnologielieferanten und Ölkunden? Das sind alles Dinge, die einen sehr viel größeren Einfluss auf das Geschehen und unser Verhalten haben können, als die nackte Frage, was machen wir denn, wenn China im Fernen Osten militärisch agiert? Und das Wichtige ist auch, dass ja schon weit vor einem solchen Konflikt die Friktionen schon lange da sind. Also ich sage nur mal als Stichwort seltene Erden. Und ganz schnell noch, die Bundesakademie für Sicherheitspolitik hat bereits 2019 ein Arbeitspapier publiziert, wo genau dieses Thema seltene Erden dramatisch auf 4 oder 5 Seiten für jeden leicht verständlich dargestellt wurde. Und seit 6 Jahren haben wir geschlafen offensichtlich und jetzt kommt das herbe Erwachen, dass Exporte seltener Erden limitiert werden aus China, dass wir keine Rohstoffe mehr für Magneten, Batterien und so weiter haben.
Eine Sache müssen wir vielleicht noch ansprechen. Wir sehen China immer als einen Block, der immer stärker und immer größer wird, mächtig, Weltmacht. Aber China hat intern ja auch heftige Probleme, demografische Probleme, Verwerfungen zwischen verschiedenen Volksgruppen. Machen wir China vielleicht in unserer Wahrnehmung manchmal auch ein bisschen zu groß?
Das ist eigentlich das Spannende, gerade wenn man sich die Welt anschaut. Ich glaube, dass Autokratien auch in dieser Allianz, die sie bilden, am Ende eine ganz zentrale Schwäche haben. Die wirken immer nach außen hin ganz stabil und stark, aber fallen dann oft wie so Kartenhäuser in sich zusammen. Ich sage jetzt nicht, dass das bei China passiert, aber sowohl in der Innenpolitik als auch in der Außenpolitik, wenn sie einander nicht vertrauen können, wenn es keinen echten Zusammenhalt gibt, keine Überzeugung, wofür man eigentlich einsteht, dann haben Demokratien, die manchmal so ein bisschen zerstritten und langsam und anstrengend wirken, oft doch den längeren Atem und die besseren Karten. Und Deutschland ist in diesem Spiel, gerade was die ökonomischen Fragen in der EU mit den Machtmitteln der EU angeht, gar nicht so schwach, wie wir das manchmal selber an der Stelle wahrnehmen.
Also, für mich ist die Freiheit der politischen Willensbildung eine der zentralen Stärken unseres Systems überhaupt. Und dass wir uns streiten können, ohne dass die Welt zusammenfällt und ohne dass Skyfall droht, das macht uns so wunderbar resilient, weil wir mit unseren eigenen Konflikten Tag für Tag so umgehen, als ob es keinen Morgen gäbe und wir Angst haben. Aber es gibt einen Morgen und wir finden neue Positionen. Und wir brauchen nicht die Anführungszeichen starke Hand des Staates, die für Ordnung sorgt, weil wir alle gemeinsam das Schicksal dieses Landes in der Hand haben. Und das sollte uns mal positiv bewusst sein.
Das nehme ich mir total gerne mit. Vielen Dank Ihnen beiden, Oliver Korff und Agnieszka Brugger, fürs Mitdiskutieren. Ihnen zu Hause natürlich fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Das war das RBB Inforadio.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.